Wir haben heute einen besonderen Gast hier, mit dem wir uns sehr gut über den Predigttext unterhalten können. Herr Professor Dr. Martin Luther, im Jahr 1517 haben Sie den Römerbrief gelesen, kamen aber nicht ganz mit ihm zurecht. Es heißt, Sie hatten an den Worten Paulus etwas auszusetzen. Erzählen Sie doch mal.
Ja, das stimmt. Ich wollte ihn gern kennenlernen, Paulus, den Autor, der den Brief an die Römer geschrieben hatte. Wollte verstehen, was er gemeint hatte. Aber es gelang mir einfach nicht.
Was störte Sie? Was hielt Sie davon ab?
Ein einziger Satz. Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbar. Denn ich hasste dieses Wort Gerechtigkeit Gottes. Man hatte mich gelehrt, Gerechtigkeit Gottes philosophisch zu verstehen, als eine formale oder aktive Gerechtigkeit, durch die Gott selbst gerecht ist und durch welche er die Sünder und die Ungerechten straft.
Und was gefiel Ihnen daran nicht?
Obgleich ich als untadeliger Mönch lebte, fühlte ich mich vor Gott als Sünder, konnte ihm nicht vertrauen, liebte nicht. Nein, ich hasste den Gerechten, die Sünder strafenden Gott. Ich ärgerte mich über Gott. War es denn nicht genug, dass die armen Sünder ewig verloren waren? Musste denn auch das Evangelium uns Gerechtigkeit und Gottes Zorn androhen? Ich war verwirrt und sauer. Ich las den Text immer und immer wieder, stellte Paulus zur Rede, brennend, dürstend, um zu wissen, was Paulus wollte.
Ja, und was hat da geholfen?
Tag und Nacht dachte ich unablässig darüber nach, bis sich Gott erbarmte und ich auf den Zusammenhang der Worte achtete, nämlich die Gerechtigkeit Gottes wird offenbar, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Da habe ich begriffen, Gerechtigkeit Gottes heißt, dass Gott die Gerechtigkeit schenkt und wir daran glauben können. Durch das Evangelium, die gute Botschaft, wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar, und zwar die passive, durch die uns der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt. Wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben.
Und das hat Ihre Sichtweise, Ihr Leben verändert?
Ja, ich fühlte mich wie neu geboren. Da erschien mir durchgehend ein ganz anderes Gesicht in der ganzen Heiligen Schrift. Und mit welchem Hass ich vorher das Wort Gerechtigkeit Gottes hasste, mit solcher Liebe schätzte ich es nun als allerliebstes Wort. So wurde mir jene Stelle bei Paulus wahrhaft die Pforte des Paradieses.
Ganz herzlichen Dank, Herr Luther. Vielen Dank.
Gerecht vor Gott. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich dem Zorn Gottes entgehen? Diese Fragen trieben Martin Luther und die Menschen seiner Zeit um. Sie beherrschten damals das Denken, Fühlen und Handeln der Menschen. Und die Einsicht Martin Luthers, die in dem Gespräch gerade beschrieben wurde und die wir heute Rechtfertigungslehre nennen, war etwas völlig Neues, sozusagen ein geistlicher Befreiungsschlag. Wir fanden das beim Vorbereiten gar nicht so leicht, in unser Leben heute zu übertragen. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ist das unsere Frage? Vielleicht sind das ja Auswirkungen der Reformation, dass wir nicht mehr vor einem zornigen Richtergott zittern. Dafür können wir auch am Reformationstag einmal ausführlich dankbar sein. Aber auch wir haben unsere Fragen, die uns umtreiben, die uns beunruhigen, die unser Denken, Fühlen und Handeln beherrschen. Wie bekommt mein Leben Sinn? Wie wird mein Leben heil? Wie kann ich mein Leben von Gott gestalten lassen? Nun, schon Martin Luther sagte, wenn man von dem Artikel der Rechtfertigung predigt, so schläft das Volk und hustet. Wenn man aber anfängt, Historien und Exempel zu sagen, da reckt's beide Ohren auf, ist still und hört fleißig zu. Das wollen wir heute ausprobieren, ob das immer noch so stimmt. Und haben zwei Menschen mitgebracht, die sich die Einblick in ihr Leben geben und in ihre Erfahrungen, ihre Suche oder ihre Entdeckung von Rechtfertigung, von Gottes Gnade in ihrem Leben. Zuerst von einem Brief, aus einem Brief von Felicitas. Danke für deinen Brief. Du sagst, dass du so wenig von meiner Krankheit weißt. Das liegt sicher auch daran, dass ich es so schwer fand, sie zu akzeptieren und auch zu erklären. Die Diagnose Depression ist so missverständlich. Deshalb habe ich das Wort vermieden, besonders natürlich in der Schule. Nun habe ich hier viel darüber gelernt und kann es besser verstehen. Ich selber habe seit April nur festgestellt, dass ich immer erschöpfter wurde, immer schlechter schlafen konnte, am liebsten viel im Bett liegen wollte, die Probleme der Schüler immer schlechter verkraften konnte. Dazu kamen Taubheitsgefühle und der Tinnitus machte sich wieder bemerkbar. Ich dachte, wie jedes Jahr, noch bis zu den Ferien durchhalten. Zum Ende des Schuljahres wird es weniger Arbeit und über den Sommer gewinne ich neue Kräfte. Aber das stellte sich leider nicht ein, trotz Krankschreibungen und Urlaubszeiten. Auch Tabletten zu nehmen habe ich nur schwer akzeptiert, war dann aber doch froh, dass ich wieder gut schlafen konnte, was die Müdigkeit allerdings nicht verringerte. Ich dachte an eine Auszeit und bin nun hier in dieser Klinik für Verhaltenspsychologie gelandet. Ich habe nun begriffen, dass die Depression eine Form des Schutzes ist, der mich daran hindert, meinen Körper zu missachten und den Kopf zu überfordern. Also habe ich es dazu kommen lassen mit meinem Lebensstil. Das fällt mir schwer zu akzeptieren. Und es ist eine Sache, die sich über die Jahre immer mehr zugespitzt hat. Ich habe das nicht so ernst genommen, weil mir ja alles, was ich tat, unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und zu Sport habe ich in meinem Leben noch nie große Lust verspürt. Dennoch kann man fragen, warum trifft es gerade mich? Andere arbeiten auch so und werden nicht krank. Also gibt es noch andere Ursachen. In der Selbstforschung habe ich inzwischen herausgefunden, dass es nicht nur die Menge der Arbeit ist, sondern wie ich sie tue. Nämlich unter dem Druck, es muss gut sein, ja keine Fehler machen, Unterrichtsstunden bis zur Perfektion ausfeilen und so weiter. Nicht andere machen den Druck, ich alleine tue es selber. Wo kommt der her? Dann geht es zurück in die Biografie und schmerzliche Erinnerungen an Wertvorstellungen und Erziehungsmethoden meiner Mutter werden wieder durchlitten. Solche Dinge stecken ja so irre tief. Selbstansprüche zurückstellen lernen, wie kann das gehen? Das alles hat aber auch eine tief geistliche Dimension, nämlich, dass ein Geschehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes heilsamer ist als ein Machen und Lenken und Tun. Ich möchte am liebsten immer alles erzwingen. Lange Zeit habe ich gedacht, eine psychologische Behandlung kommt für mich nicht in Frage. Das wäre Verrat meines Glaubens. Ich bin doch Gottes geliebtes Kind. Er kümmert sich doch um mich. Will ich das etwa in Frage stellen, nachdem ich es so oft in der Bibel gelesen, in Predigten und Gesprächen gehört und ja auch hunderte Male selber als ehrenamtliche Jugendmitarbeiterin verkündigt habe? Das muss ich doch einfach nur noch stärker glauben. Vielleicht muss ich mich sogar noch ein bisschen mehr für ihn einsetzen. Dann wird schon alles gut. Aber es wurde immer schlechter. Hier geht mir auf, dass mich Gottes uneingeschränktes Ja zu mir nicht erreichen kann, wenn die Landebahn dafür zugestellt wurde. Es bleibt abstrakt, es bleiben schöne Worte. Nun beginne ich, mühsam etwas freizuschaufeln, wegzusprengen, damit die gute Botschaft des Evangeliums mich im Herzen erreichen kann. Das wird noch viel Arbeit kosten und auch Zeit. Im Moment denke ich, dass die Zeit hier in der Klinik kein geistlicher Verrat ist, sondern Gottes wunderbares Geschenk an mich. Er möchte mein Heil werden. Dafür gebraucht er eben auch so eine Klinik wie diese hier. Seine beständige Liebe macht es eigentlich erst möglich, alles Verworrene und Verkrümmte in mir mit Mut anschauen zu können. Aus Liebe führte er sein Volk Israel aus der Knechtschaft. Und aus Liebe will er mich aus meiner inneren Knechtschaft führen. Das muss ich buchstabieren lernen. Es gibt noch ein zweiter Mensch, Einblick in sein Leben.
Genau, der heißt Matthias, nicht ich. Matthias ist ein Ingenieur. Er hat einen guten und interessanten Job in einer Vertriebsniederlassung, in einer großen Firma. Ja, so vielleicht. Nein. Genau. Also er hat einen guten und interessanten Job in einer Vertriebsniederlassung, in einer Firma, die Pumpen jeder Art herstellt. Er ist mit einer Frau verheiratet, die Grundschullehrerin ist. Die beiden haben zwei Töchter, 7 und 4 Jahre alt. Die Älteste geht zur Schule und auch in die Christenlehre. Die Familie wohnt in Halle vielleicht, hat ein Einfamilienhaus in Lieskau. Und beide gehen ab und zu sonntags in einen Gottesdienst. Matthias war in seiner Studienzeit in einer Studentengemeinde und er erinnert sich gern an die intensiven Gespräche und die schönen Taizé-Lieder, die dort immer gesungen wurden. Heute versucht er wie der andere, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Das Arbeitsklima in seiner Firma ist gut. Die Kollegen haben auch meist Familie. Mit manchen hat Matthias auch Privatkontakt. Wirtschaftlich geht es in der Firma auch wieder bergauf. Das war nicht immer so. Matthias macht viele Überstunden und ist ab und zu auch einmal auf Dienstreise. Auch im Ausland. Als Ingenieur ist er ein wichtiger Mann im Vertrieb, um die Kunden auch bei technischen Problemen zu beraten. In Notfällen muss er für wichtige Kunden telefonisch erreichbar sein und auch nach Dienstschluss oder manchmal sogar im Urlaub. Er delegiert schon viele Sachen in der Firma, aber der Einzige im Vertrieb ist, der auch technisch die Pumpanlagen gut versteht, bleibt vieles trotzdem an ihm hängen. In der Firma wird er als Mensch und als Mitarbeiter geschätzt, aber 100%iger Einsatz und mehr ist die Regel. Alle wissen, der Markt schläft nicht und die Niederlassung kann auch geschlossen werden, wenn die Zahlen nicht mehr stimmen. Vor einem Jahr stand es hier schon mal auf der Kippe. Und nur dank der intensiven Beziehungspflege mit den Kunden haben sie es damals geschafft, die Situation abzuwenden. Matthias kostet die Arbeit viel Kraft und Zeit. Er möchte gern mit seiner Frau und den beiden Kindern mehr Zeit verbringen. Ausflüge mit der Familie oder abends mit seiner Frau ausgehen, das gehört zu den schönsten Momenten in seinem Leben. Er ist enttäuscht, wenn er gerade dann wegen einer beruflichen, dringenden Sache angerufen wird. Seiner Frau kann er es ja noch erklären und sie versteht es auch. Aber wie soll er sich vor seinen Kindern rechtfertigen, dass sein Engagement im Beruf ihre aller wirtschaftliche Zukunft sichert? Gerade bei seinen Töchtern merkt er, wie fremd seine Argumente klingen. Wie sollen denn die beiden Kinder verstehen, dass er das Angebot für eine große russische Firma am Wochenende überarbeiten muss, weil bei denen am Freitag eine Altanlage ausgefallen ist und dringend Ersatz benötigt wird? Die Russen verlassen sich auf sie in Halle. Aber wieso zählt es mehr als der versprochene Ausflug ins Schwimmbad? Ist versprochen nicht versprochen? Sein Ältester zitiert ihm aus der Christenlehre. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Alles andere ist vom Übel. Man muss seine Versprechen halten. Und Papa ist gemein. Und so sitzt er mit Gewissensbissen am Wochenende im Büro. Seine Frau kann nicht alle solche Schwierigkeiten auffangen, nur weil es bei ihr in der Grundschule etwas geregelter zugeht. Und außerdem will er so ein Leben auch gar nicht. Der Mann macht den Job und die Frau macht die Kinder. Matthias wäre ein richtiges Familienleben. Die Russen haben das Angebot in der Woche darauf angenommen. Das war ein richtig großes Ding. Die Wirtschaftskrise ist jetzt in der Firma erstmal vorbei. In der Zentrale in München wird Matthias Arbeit geschätzt. Das ist ein guter Mann. Der kann doch mehr. Er bekommt ein Angebot als Leiter für den Vertrieb in der Region Osteuropa. Den Sitz im Büro in Halle könnte er behalten. Die Firma versteht ja seine Situation mit Familie und Haus. Aber deutlich mehr Dienstreisen würden kommen. Das ist dann auch nicht mal bloß mehr ein Samstagvormittag im Büro. Bei so einer Dienstreise ist immer gleich eine halbe Woche weg. Ablehnen kann er das Angebot kaum. Was soll er denn sagen? Keine Lust auf Dienstreisen? Ha, er ist wohl nicht hundertprozentig motiviert. Ablehnen geht auf gar keinen Fall. Naja, auch die Niederlassung in Halle könnte profitieren, wenn er als wichtiger Mann die Aufträge ranholt. Aber soll er sein Familienleben für seine Kollegen opfern? So weit geht sein Teamgeist eigentlich nicht. Vielleicht die Firma wechseln. Aber da sieht es in Halle nicht gut aus. Das hat er schon probiert, als es vor einem Jahr mit der Niederlassung auf der Kippe stand. Einen Job könnte er vielleicht finden, aber das heißt noch Pendeln nach Magdeburg und deutlich weniger Geld. Das können sich seine Frau und er wegen des Hauses jetzt nicht leisten. Matthias fühlt sich in einer ausweglosen Lage. Da will er nur seinen Job, den er gerne macht, sichern und doch nun wird er nun immer mehr eingebunden. Ist da nicht irgendwann mal Schluss? Was muss er denn noch alles tun? Bis Montag hat er Bedenkzeit, dann muss er sich entscheiden. Erstmal ablenken und drüber schlafen. Am Samstagabend läuft ein Luther-Film auf ARD. Ein guter Film, genau das Richtige jetzt. Ach, dieser Luther zieht seine Sache einfach durch. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Aber was kümmert mich meine Rechtfertigung vor Gott, denkt Matthias. Gott muss nicht für meine Familie sorgen. Mir würde es schon reichen, wenn ich von meiner Tochter gerechtfertigt wäre. Und Luther? Der war ja Mönch und hatte keine Familie und auch kein Haus abzuzahlen. Nach dem Film redet Matthias noch lange mit seiner Frau. Als es sehr spät ist, gehen sie ins Bett und schlafen ein. Aber wie es weitergehen wird, wissen sie beide nicht.
Wollen wir so im Raum stehen lassen, aber noch einen letzten Schritt in dieser Predigt vollziehen. Wir wollen noch die Frage stellen, Rechtfertigung und Gemeinde. Glauben wir oder erwarten wir vielleicht sogar, dass Gemeinden heute Zellen in der Gesellschaft sein können, die im Kontrast zu ihrer Umwelt aus dem Geist der Rechtfertigung leben? Glauben oder erwarten wir sogar, dass Gemeinden heute Zellen in der Gesellschaft sein können, die im Kontrast zu ihrer Umwelt aus dem Geist der Rechtfertigung leben? Räume, in denen die Werte der Leistungsgesellschaft vielleicht auf den Kopf gestellt werden. Nicht jedem nach seiner Leistung, sondern jedem nach seinem Bedarf. Nicht Geld regiert die Welt, sondern Respekt, Kreativität und Freude. Nicht bei Geld hört die Freundschaft auf, sondern Finanzen werden in gemeinschaftliche Verantwortung überführt. Nicht Macht durch Rampenlichtauftritte, sondern Stärkung des Ganzen durch das Wenige, was jeder und jede einbringen kann. Nicht die Logik des Jammerns und der Ausweglosigkeit, sondern Gottes Logik der Fülle, wie wir sie aus der Geschichte von den 2 Fischen und 5 Broten und den 5000 Männern kennen. Wir sind hier nicht am Ende mit unseren Ideen. Hier kann noch so manches gemeinsam weiterentwickelt werden. Wir denken nur, wenn die Rechtfertigung allein durch den Glauben heute noch erlebbar sein soll, dann gehört doch die Gemeinde Jesu zu den wichtigsten Erprobungs- und Erfahrungsfeldern damit. Kann ich hierher kommen, so wie ich bin? Können wir uns hier so begegnen, wie wir sind? Und können wir beieinander bleiben, trotzdem wir so sind, wie wir sind? Und der Friede Christi, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.